Deutschlandfunk Kultur Interview.
Ja, auch wenn es subjektiv betrachtet manchmal nicht den Eindruck macht, der Großteil der Bevölkerung scheint Verständnis zu haben für die harten Corona-Maßnahmen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presseagentur haben sich zuletzt fast zwei Drittel der Befragten für diese Einschränkungen ausgesprochen, mindestens in der bisherigen Härte, 24% sogar für eine Verschärfung. Und wie gut man solche Maßnahmen akzeptiert, das hängt möglicherweise auch von der Kommunikation in der Krise ab. Frank Roselieb ist Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung, der auch an einem interdisziplinären Gremium angehört, das die Regierung vom Ministerpräsident Daniel Günther in Schleswig-Holstein berät. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Roselieb, wie wichtig ist politische Krisenkommunikation in einer Situation wie der jetzigen?
Na, die Krisenkommunikation, die ist fast wichtiger als das eigentliche Krisenmanagement. Das liegt daran, dass Pandemien immer Extremrisiken sind. Das heißt, die kommen sehr selten vor, erfordern sehr, sehr außergewöhnliche Maßnahmen, die die Menschen sonst nicht mal aus Diktaturen kennen, wie Ausgangsbeschränkungen und ähnliche Dinge. Und da erfüllt die politische Kommunikation immer drei Funktionen. Das erste ist informieren. Also was konkret gilt denn nun? Woran soll ich mich halten? Was passiert, wenn ich es nicht mache? Das zweite ist das Erklären. Also warum sind diese Maßnahmen genau so getroffen worden? Wie hat man die eigentlich abgewogen? Wieso 200 und nicht 100er Inzidenz? Wieso 15 Kilometer? Warum nicht 30? Da stellen sich viele Fragen. Und der dritte und wichtigste Punkt ist das Werben für diese Maßnahmen. Das ist so ein bisschen wie Kriegsrhetorik. Also man muss ein bisschen Drama aufzeigen, den Ernst der Lage deutlich machen, teilweise auch Alternativlosigkeit aufzeigen. Und zum Zweiten so ein bisschen den Silberstreif zeigen, also deutlich machen, dass nach der harten Zeit vielleicht auch dann mit dem noch härteren Lockdown und den Impfungen dann auch wieder eine gute Zeit beginnt. Das hat Großbritannien gemacht. Die sprechen vom großen Finale, das sie jetzt planen, um den Menschen dann die Freiheit wieder zurückzugeben.
Diese Punkte muss der Politiker sozusagen im Kopf vorher durchgehen, sich daran orientieren, um möglichst gute Kommunikation hinzukriegen.
Ja, es ist immer so ein bisschen Pflicht und Kür. Das heißt, es gibt zum einen Grundkriterien, wo man sagt, ja, so sieht gute Krisenkommunikation aus. Das gilt dann für Unternehmen genauso wie für die Politik oder für Behörden. Da gibt es sogar eine DIN-Norm, so ähnlich wie beim Auto, beim TÜV, die das festlegt. Da sind dann Kriterien drin wie die Echtzeit. Das heißt, sie müssen sehr schnell sein, sonst überholen sie irgendwann die ganzen Gerüchte. Sie müssen aber auch die Begrenztheit aufzeigen, dass die Maßnahmen nicht ewig gelten. Und zum Zweiten natürlich auch die Begrenztheit ihres Wissens aufzeigen, um deutlich zu machen, dass sie selbst noch nicht alles jetzt schon wissen und erzählen und erläutern können. Und das Dritte ist immer die Fairness. Also wenn jemand besondere Lasten trägt wie die Gastronomie, die ja die Hygienekonzepte bisher ganz gut einhalten konnte, aber trotzdem geschlossen wurde, müssen sie eben Ausgleich leisten, weil die sozusagen für uns alle, damit wir uns da nicht treffen, besondere Leistungen erbringen muss. Und der zweite Aspekt, das ist immer die Kür. Das sind so die Kleinigkeiten, wo sich dann der gute und der sehr gute Krisenmanager unterscheiden. Da schaut man zum einen auf die Legalität. Also fragt, bleiben diese Verhältnismäßigkeiten gewahrt, die man gerade dann haben muss, wenn es ein bundeseinheitliches Vorgehen bei sehr unterschiedlicher Infektionslage gibt. Wir haben hier in Schleswig-Holstein Werte um die 70, also weit unter dem, was in Sachsen oder auch Thüringen der Durchschnitt ist. Und da fragen die Menschen natürlich schon, warum müssen wir genauso leiden wie die? Und das Zweite ist immer diese gefühlte Gerechtigkeit, also die Legitimität, diese ethisch-moralischen Kriterien. Da haben wir eben vor einiger Zeit für meine Begriffe auch zu Recht gesagt, nein, wir wollen keine Durchseuchung der Bevölkerung wie in Schweden. Wir machen das so, dass alle gleich behandelt werden, alle die gleichen Chancen bekommen, diese Pandemie zu überleben.
Jetzt ist diese Pandemie ja insofern etwas Besonderes, als dass vieles neu ist. Vor allem wissenschaftlich oft gilt, die Hypothese von heute ist die verworfene Erkenntnis von morgen. Es ist also ein ständiger Lernprozess, das Christian Drosten vor allem am Anfang immer wieder darauf hingewiesen, wie sehr muss man die Menschen bei jedem Schritt mitnehmen?
Also für die Politik ist das eine sehr schwierige Gratwanderung. Man muss sich die Situation so ein bisschen vorstellen wie die vom Flugschüler. Der ist vielleicht fortgeschritten in der Ausbildung, der kann eine havarierte Maschine besser landen als der Laie, aber er ist eben noch nicht der fertige Pilot mit 20 Jahren Berufserfahrung. Und das muss man den Menschen auch kommunizieren. Das heißt, die Menschen auf der einen Seite, denen fehlt das Wissen, diese Pandemie für sich selbst zu lösen. Das klappt nicht. Die müssen der Politik, der Wissenschaft vertrauen. Die Politiker selbst wissen aber nicht alles. Und deswegen müssen sie immer wieder aufzeigen, dass sie nicht alles wissen, wo die Grenzen sind, wo sie selbst noch im Nebel stochern. Wir werten das in der Krisenforschung in einer sogenannten Meta-Analyse kontinuierlich aus. Das heißt, wir sammeln diese ganzen Studien, die auch aus den Erfahrungen des ersten Lockdowns heraus geschrieben worden sind. Und wenn Sie die nebeneinander legen, das sind so etwa 300 Studien bisher. Da wurden 131 Länder untersucht, was im ersten Lockdown gut war, was nicht gut war. Und da kann man nur sagen, man weiß immer noch nicht genau, was jetzt wirkt, was nicht wirkt. Da wurden 30 Kriterien aufgeführt und nur ein einziges Kriterium war hochsignifikant. Also nur bei einem Kriterium kann man mit Sicherheit sagen, das wirkt garantiert, um die Infektionszahlen zu reduzieren. Das waren die Großveranstaltungen. Und das ist sicherlich nach einem Jahr Pandemie keine besonders glückliche Erkenntnis.
Jetzt haben Sie vorhin ein wichtiges Stichwort genannt, auch noch Gerechtigkeit. Wie gut eine Bevölkerung die Maßnahmen akzeptiert, ist natürlich immer auch vom individuellen Empfinden abhängig von der Situation. Muss ich um meine Existenz kämpfen oder nicht? Werde ich wahnsinnig, wenn meine Kinder im Homeschooling sind, oder manage ich das ganz entspannt, weil ich sowieso Zeit habe? Gehöre ich zur Risikogruppe oder nicht? Kann man all diese Partikularinteressen in so einer Krise überhaupt gerecht managen?
Na, das muss die Politik gar nicht alleine hinkriegen. Dafür haben wir in Deutschland immer zwei Komponenten. Wir haben einerseits diese regelnde Hand des Staates. Das ist beispielsweise in der Marktwirtschaft die soziale Komponente, dass man beispielsweise Tablets bereitstellt für Schüler aus bedürftigen Familien oder eben ein sehr großzügig bemessenes Kurzarbeitergeld zahlt für diejenigen, die besonders unter der Krise leiden, die auch sehr geringe Einkommen zum Teil haben. Und auf der anderen Seite hofft man eben auf die Kreativität der Menschen, auch die Kreativität der Marktwirtschaft, dass die eben neue Geschäftsmodelle entwickelt, also außer Hausverkauf, wo eben kein Sitzkonsum im gastronomischen Bereich möglich ist, oder Veranstaltungstechniker, die sagen, Kongresse gehen nicht, also vielleicht kurzerhand Videotechnik. Und da kann der Politiker eigentlich in der Summe nur um Ausgleich bemüht sein, aber letztlich helfen kann sich in der Pandemie nur die Gesellschaft als Ganzes und eben die Marktwirtschaft, die die Motivation dafür setzt.
Frank Rose-Lieb, Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung. Ich danke Ihnen.
Gerne.